Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit.
Die Themen. Barack Obama ernennt mit Hillary Clinton, Robert Gates und James Jones drei eher konservative Schlüsselfiguren seiner Regierung. Die Tessiner CVP-Politikerin Chiara Simoneschi-Cortesi wird zur neuen Nationalratspräsidentin gewählt, der Freiburger SP-Vertreter Alain Berset zum Ständeratspräsidenten. Ein früherer Direktor der Bank Leumi in Zürich muss wegen Veruntreuung und Betruges für 8 Jahre ins Gefängnis. Später in der Sendung die Frage nach Indien. Was weiß man heute über die Anschläge und welches sind die Folgen im Verhältnis zu Pakistan? Der Blick nach Posen, wo die Beratungen über das Klima nach Kyoto beginnen. Der Blick nach Stuttgart, wo die CDU sich in Stellung bringen will für Wahlsiege 2009. Und der Blick nach Korea, wo der Norden dem Süden die neue Bahnlinie wieder kappt. Das politische Hin und Her geht weiter und es hat Methode. Ich höre der Zeit am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Roger Brendlin.
In Chicago hat der künftige US-Präsident Barack Obama sein außen- und sicherheitspolitisches Team offiziell vorgestellt. Hillary Clinton, die New Yorker Senatorin und frühere Rivalin Obamas, wird Außenministerin. Und der bisherige Verteidigungsminister, der Republikaner Robert Gates, bleibt weiterhin im Amt. Die Wahl von Clinton und Gates war erwartet worden, ebenso wie die Berufung der anderen Mitglieder ins künftige Sicherheitskabinett. So wird etwa der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber James Jones neuer nationaler Sicherheitsberater und Eric Holder neuer Justizminister. Chiara Simoneschi-Cortesi ist für 1 Jahr höchste Schweizerin. Der Nationalrat hat die Tessiner CVP-Politikerin mit 134 von 166 gültigen Stimmen zur Nationalratspräsidentin gewählt. Die 62-jährige Simoneschi-Cortesi löst den Waadtländer André Bugnon von der SVP ab. In ihrer Antrittsrede betonte Simoneschi-Cortesi die Bedeutung schweizerischer Grundwerte, besonders jetzt in der Finanzkrise.
Wir müssen alle zusammen alles dafür tun, damit unsere Grundwerte Tag für Tag gelebt und weiterentwickelt werden. Sonst verlieren wir ein wichtiges Stück gemeinsamer Tradition, schwächen unsere Identität und riskieren womöglich unseren Zusammenhalt.
Und auch im Ständerat wurde ein neuer Präsident gewählt. Die Kleine Kammer wählte den 36-jährigen SP-Politiker Alain Berset turnusgemäß an ihre Spitze, und zwar einstimmig. Berset betonte in seiner Antrittsrede, wie sehr er als Freiburger die Mehrsprachigkeit in der Schweiz schätze.
Viele Außenstehende wundern sich immer wieder darüber, dass die Debatten im Ständerat nicht simultan übersetzt werden. Das ist ein hoher Anspruch, der aber auch aus der Schweiz ein Land macht, in dem das gegenseitige Verständnis und die damit einhergehenden Anstrengungen einen besonderen Stellenwert haben,
sagt der neu gewählte Ständeratspräsident Alain Berset. Ein ehemaliger Direktor der Bank Leumi muss für 8 Jahre ins Gefängnis. Das Bezirksgericht Zürich hat ihn wegen Veruntreuung, Betrugs und weiterer Delikte verurteilt. Dem 57-Jährigen wurde vorgeworfen, er habe bis 2001 während rund eines Jahrzehnts Kundengelder veruntreut oder verspekuliert. Der Gesamtschaden wird auf 150 Millionen Franken beziffert. Bei dem Fall handelt es sich um eine der größten Betrugsaffären der Schweizer Bankengeschichte. Der mutmaßliche Urheber des Sprengstoffanschlags auf dem Rütli im August 2007 wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Bundesanwaltschaft gegen den Freilassungsentscheid abgewiesen. Der 36-jährige Tatverdächtige muss aber eine Kaution von 10.000 Franken leisten. Er wird verdächtigt, bei der Erst-August-Feier 2007 auf dem Rütli einen kleinen Sprengsatz mittels Zeitzünder zur Explosion gebracht zu haben. Die Mieter von Wohnungen in der Schweiz profitieren vorerst nicht von den tieferen Hypothekarzinssätzen. Der Referenzzinssatz bei den Hypotheken bleibt in der Schweiz nämlich unverändert bei 3,5%. Dies hat das Bundesamt für Wohnungswesen mitgeteilt. Die jüngsten Hypothekarzinssenkungen würden erst in die nächste Erhebung von Ende Jahr eingehen. Der Mieterinnen- und Mieterverband bedauert dies. Der Kanton Appenzell-Innerrhoden senkt 2009 erneut die Unternehmenssteuer zum dritten Mal in Folge. Sie wird von 8,8 auf 8% gesenkt. Dies hat das innerrhodische Parlament im Rahmen der Budgetberatung genehmigt. Im polnischen Posen hat die UNO ihre 14. Klimakonferenz eröffnet. Zum Auftakt mahnte der polnische Regierungschef Tusk, den Kampf gegen die Erderwärmung nicht zurückzustellen, auch wenn die Finanzkrise zurzeit das weltbeherrschende Thema sei. Teilnehmende aus rund 190 Staaten wollen in den nächsten 2 Wochen über die Einzelheiten eines neuen Klimaschutzabkommens beraten. Rund um den Erdball ist heute die Immunschwächekrankheit AIDS thematisiert worden. Heute ist Welt-AIDS-Tag. In Südafrika, dem Land mit der höchsten HIV-Rate weltweit, legten die Menschen im ganzen Land 15 Minuten lang die Arbeit nieder und schwiegen. In China, wo AIDS noch immer ein Tabuthema ist, besuchte die Staatsspitze demonstrativ AIDS-Patienten in Spitälern. Und die Regierung Irans veröffentlichte eine ungewöhnlich detaillierte Statistik zu ihren AIDS-Fällen. Nach Schätzungen der UNO waren im Jahr 2007 rund 33 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert, davon 2 Millionen Kinder. Nicole Pétignat, eine der wenigen SchiedsrichterInnen im internationalen Männerfußball, ist überraschend zurückgetreten. Es sei der richtige Moment, teilte die 42-jährige Jurassierin mit. Somit war das Super League-Spiel zwischen Xamax Neuenburg und dem FC Basel am gestrigen Sonntag Pétignats letzter Einsatz. Pétignat war die erste Frau, die ein UEFA-Cup-Spiel der Männer leiten konnte. Die Schweizer Börse hat heute erneut hohe Verluste verzeichnet. Der Swiss Market Index schloss bei 5.528 Punkten, 5% im Minus. Zu den Verlierern des Tages gehörten einmal mehr die Banken. Die Aktien der UBS und der Credit Suisse verloren beide über 10% an Wert. Ähnlich steht es an der US-Börse in New York. Der Dow Jones Index steht bei 8.453 Punkten, 4,3% im Minus. Händler erklären sich den Handelseinbruch mit der anhaltenden Sorge um die weltweite Wirtschaftslage. Und damit zu den Devisenkursen, mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Euro wird zu 1.5263 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.2079 Franken. Das Wetter? Im Norden bleibt es morgen Dienstag oft bewölkt und es gibt nur noch einzelne Schneeschauer, besonders entlang des Juras und in den Voralpen. In den Bergen sowie im Wallis sind Aufhellungen möglich. Die Höchstwerte liegen um 3 Grad. Im Süden wird es morgen teilweise sonnig und bis 6 Grad warm. Am Mittwoch ist es im Norden zunächst teils neblig, teils sonnig, tagsüber ziehen dann aber aus Westen Wolken auf. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 1 und 5 Grad.
Der Wechsel bin ich, sagt Barack Obama und ernennt ein Kabinett mit wenig Neuem, nur viel Erfahrung. Geschrei zwischen Nachbarn, die Anschläge von Mumbai und ihre bedrohlichen Folgen für Indien und Pakistan. Klima 2012, in Posen wird versucht, die Zeit nach Kyoto zu regeln. Besseres Klima ausgerechnet in Polen. Klima 2010, die neuen Schweizer Umweltziele, sollen wir die erreichen oder zahlen wir andere dafür? Auf die mittlere Mitte einmitten, die CDU und die Position, die sie vor dem Wahljahr besetzen will. Knoblauch, Randen und Zitronen, die südafrikanischen Rezepte gegen AIDS, sie werden jetzt ersetzt durch Wissenschaft. Und die Frage, wieso lässt Nordkorea Südkoreaner nicht mehr ins Land?
Ich würde es eine Politik der kalkulierten Fußtritte nennen.
Die Kalkulation hinter den Fußtritten erläutern wir im Dossier des Echo der Zeit. Nun ist es also offiziell, Hillary Clinton wird Außenministerin. George Bushs Verteidigungsminister Robert Gates behält seinen Job. Der frühere NATO-Oberbefehlshaber James Jones wird nationaler Sicherheitsberater. Damit steht Obamas Regierungsequipe in wesentlichen Teilen fest. Und die sage auch einiges über seinen Regierungsstil und sein Regierungsprogramm, meint USA-Korrespondent Peter Vögerle in Washington.
Well, Mr. President, you've assembled quite a team. We brought together one of the most talented national security teams ever assembled.
Mr. President, Sie haben ein außergewöhnliches außen- und sicherheitspolitisches Team zusammengestellt, sagte Vizepräsident Joe Biden heute. Und wenn dieses Team seine Loyalitätserklärung für den neuen Präsidenten abgibt, klingt das so.
Well, Mr. President-elect, I am proud to join you on what will be a difficult and exciting adventure in this new century.
I am deeply honored that the President-elect has asked me to continue as Secretary of Defense. And with a profound sense of personal responsibility to and for our men and women in uniform and their families. I must do my duty as they do theirs.
Hillary Clinton wird neue Außenministerin, Robert Gates bleibt Verteidigungsminister, der frühere NATO-Oberbefehlshaber in Europa James Jones, nationaler Sicherheitsberater Susan Rice, eine enge Obama-Beraterin und frühere Mitarbeiterin in Bill Clintons Regierung, wird UNO-Botschafterin in New York. Der gewählte Präsident Obama gab die Richtung vor. Die USA würden alle verfügbaren Mittel zum Einsatz bringen, mehr Diplomatie selbstverständlich, aber wenn nötig auch militärische Macht, die wirtschaftliche Kraft der USA ebenso wie die Macht des moralischen Vorbildes.
Our military and diplomacy, our intelligence and law enforcement, our economy and the power of our moral example.
Obama hat enorm viel Kompetenz und Erfahrung in seiner Regierung versammelt. Fast alle Schlüsselpositionen sind mit ehemaligen Mitarbeitern der Regierungen von Bill Clinton besetzt. Und Obama verteidigte diese Entscheide vergangene Woche mit dem Argument, Bill Clinton sei eben der letzte demokratische Präsident gewesen.
The last democratic administration that we had was the Clinton administration.
Und die Clinton-Leute diejenigen mit Regierungserfahrung. Auf die Reporterfrage, wo denn der Wechsel, wo Change bleibe, sagte Obama.
But understand where the vision for change comes from first and foremost. It comes from me. That's my job.
Er versammle Kompetenz um sich, für den Wechsel sei er als Präsident verantwortlich. Obama mag ein Präsident sein, der auf Sicherheit spielt, auf Erfahrung setzt, aber er ist kein Präsident, der kleine Brötchen backen will. Nur schon die ständigen Vergleiche mit Abraham Lincoln oder Franklin Delano Roosevelt zeigen, dass sich Obama nur mit den berühmtesten Präsidenten misst und langfristig große Ziele verfolgt, zum Beispiel mit der Reform der Krankenversicherung oder der Stärkung erneuerbarer Energien. Obama mag konventionelle Lösungsansätze wählen, aber es scheint, als ob seine Ambitionen nach oben nur durch den blauen Himmel beschränkt sind. Die heutigen Nominierungen waren keine Überraschungen mehr und dennoch Überraschungen. Dass Barack Obama, der seine Kandidatur über weite Strecken mit seiner Ablehnung des Irakkriegs begründete, Präsident Bushs Verteidigungsminister übernehmen würde, lag nicht auf der Hand. So etwas gab es noch nie in der Geschichte der USA. Doch Obama ist auch der erste Präsident seit 40 Jahren, der in Kriegszeiten in sein Amt eingeführt wird, der nicht wie Nixon 1969 einen Krieg, den Vietnamkrieg erbte, sondern gleich zwei, die Kriege in Afghanistan und Irak. Gates hat über die Parteigrenzen hinweg Anerkennung geerntet. Er hat nicht nur die Truppenaufstockung Präsident Bush durchgesetzt, er hat sich auch für einen verstärkten Einsatz der Diplomatie stark gemacht, auch im Falle Irans. Er wird vielleicht nur für eine Übergangszeit, zum Beispiel ein Jahr, zur Verfügung stehen und dann von einem Demokraten abgelöst werden. Die Wahl von Gates zeigt, Obama setzt auf Kompetenz, Berechenbarkeit, auf Bewährtes und das wird von den US-Streitkräften geschätzt. Obama führte mit dem Generalstabschef der US-Streitkräfte, Admiral Mullen, und mit General Petraeus, dem Oberbefehlshaber des Central Command, zu dem auch Irak und Afghanistan zählen, Gespräche, und beide schätzten offensichtlich, dass Obama mehr als Präsident Bush und der frühere Verteidigungsminister Rumsfeld auf den Rat seiner militärischen Experten zu hören scheint, der anders als Rumsfeld, dessen berüchtigte Snowflakes, dessen gelbe Zettel mit irgendwelchen Fragen und Anweisungen quer durch die Hierarchien des Pentagon flatterten, die militärischen Kommandostrukturen zu respektieren scheint. Doch Obama mag konventionell führen, aber das heißt noch nicht, dass seine Ziele für den Nahen Osten konventionell, sprich bescheiden sind. Mit der Wahl von Hillary Clinton als Außenministerin folgt Obama dem viel zitierten Buch «Team of Rivals», in dem beschrieben wird, wie Obamas Vorbild Abraham Lincoln seine Rivalen in seine Regierung integrierte. Normalerweise halten US-Präsidenten ihre Rivalen mindestens auf Armlänge auf Distanz. Und die Auswahl Clintons scheint ein politisches Risiko zu sein. Denn diejenigen Außenminister waren in der Vergangenheit am erfolgreichsten, durch die der Präsident sprach. Und vielleicht ist Hillary Clinton als politische Persönlichkeit einfach zu profiliert. Dass Obama aber die Clintons, die einst die Demokratische Partei dominierten, in seine Regierung integriert, zeigt, dass er eine längerfristige demokratische Dominanz in der amerikanischen Politik anstrebt.
Das Obama-Kabinett und wofür es steht, was von ihm zu erwarten ist, die Einschätzung unseres leicht erkälteten USA-Korrespondenten Peter Vögerli. Die Terroristen von Mumbai haben fast 200 Menschen umgebracht, viele hundert mehr verletzt und Tausende traumatisiert. Die Anschläge drohen jetzt aber vor allem eine ernsthafte neue Krise zwischen Indien und Pakistan heraufzubeschwören. Pakistanische Truppen werden in Marschbereitschaft versetzt. James Astill ist Korrespondent des Economist in Indien und Pakistan. Ich sprach mit ihm über die Zusammenhänge und fragte ihn zuerst, was weiß man jetzt mit Gewissheit über Täter und ihre Hintermänner?
What we're hearing from the Indian side is that there are profound links between these terrorists and Pakistan.
Man hört von indischer Seite, dass es enge Zusammenhänge zwischen den Terroristen und Pakistan gibt. Die Inder weisen auf die pakistanische Terrorgruppe Lashkar-e-Taiba hin, die in Kaschmir, der Provinz Punjab, tätig ist. Dort seien die Terroristen von Mumbai ausgebildet worden. Man sagt auch, dass alle 8 bis 10 Terroristen aus Pakistan stammen würden und dass sie ausländische Währung und Pässe auf sich getragen hätten. Zudem hätten die Terroristen den Angriff per Boot von der pakistanischen Stadt Karachi aus lanciert. All diese Aussagen werden allerdings von pakistanischer Seite dementiert. Es gibt keine unabhängige Bestätigung.
Wie glaubwürdig sind diese Behauptungen?
Das ist durchaus möglich. Es gibt eine Geschichte von Gruppen aus Pakistan wie Lashkar, die Terrorattacken in Indien lancierten. Allerdings neigen die Inder derzeit auch dazu, mit dem Finger auf Pakistan zu zeigen. Es ist häufig schwierig, diese Behauptungen zu erhärten.
Wenn indische Medien sagen, der überlebende Täter habe ausgesagt, er sei von dieser Gruppe Lashkar-e-Taiba in Pakistan ausgebildet und geleitet worden, ist das möglich, ohne dass die pakistanischen Behörden davon gewusst hätten?
Ich glaube, wir müssen zwischen Mitgliedern pakistanischer Behörden und der pakistanischen Regierung unterscheiden. Pakistan ist ein sehr zerrissener Staat. Die Armee und der Geheimdienst verfolgen seit längerem eine andere Politik als die gewählte Regierung. Und so ist es absolut möglich, dass die Regierung Zardari nichts vom Anschlag gewusst hat. Ebenso ist es möglich, dass Mitglieder der Armee oder des Geheimdienstes eingeweiht waren. Es gibt eine konfuse, komplizierte Geschichte einer Verstrickung der Armee mit militanten Gruppen.
Wir haben gehört, dass man der pakistanischen Regierung vorwirft, sie habe es zugelassen, dass diese Gruppe, die man eigentlich verboten hat und die eigentlich ursprünglich in Kaschmir aktiv war, jetzt in den Stammesgebieten, in den nicht von der Bundesregierung kontrollierten Stammesgebieten arbeiten lässt. Was wissen wir darüber?
Es gibt einen Unterschied zwischen der politischen Vertretung und dem militärischen Arm der Gruppe. Die politische Vertretung ist in Kaschmir ansässig. Und das macht Indien wirklich wütend. Denn man versteht nicht, wie Pakistan irgendeinen Teil dieser Gruppe tolerieren kann. Die militärischen Operationen der Gruppe hingegen werden von Pakistan bekämpft. Doch diese Aktivitäten finden seit einem Jahr zunehmend in den Stammesgebieten im Nordwesten Pakistans statt, außerhalb der Reichweite des pakistanischen Einflusses. Das ist das Gebiet, das von aufständigen Taliban überschwemmt wird, die von Pakistan aus Krieg gegen Afghanistan führen. Dieses Gebiet ist zu einem Zufluchtsort für Terroristen geworden, was beweist, wie gefährlich diese wilden, rechtlosen Gebiete in Pakistan sind.
Nun ist das ja auch in Indien bekannt, dass die Verhältnisse halt so kompliziert liegen. Lassen Sie mich umgekehrt fragen, weshalb wird denn in Indien die pakistanische Mitverantwortung, die Mitverantwortung der pakistanischen Regierung dermaßen unterstrichen?
Well, the Indians haven't yet pointed to an involvement by the Pakistani government itself. They've been clear to make very guarded allegations.
Indien hat noch nicht auf eine direkte Beteiligung der pakistanischen Regierung hingewiesen. Man ist sehr vorsichtig mit Beschuldigungen. Sie verlangen, dass Pakistan härter mit den militanten Elementen umgeht und das eigene Territorium besser im Griff hat. Aber eine Eskalation der Vorwürfe haben wir bisher noch nicht gesehen.
But we haven't yet seen an escalation in the allegations.
Viele Beobachter in Indien und Pakistan haben in den letzten Monaten in Gesprächen, die wir geführt haben, immer wieder betont, die indisch-pakistanische Annäherung sei auf gutem Weg und würde durch einzelne Vorkommnisse auch gar nicht gefährdet. Gilt das für Sie immer noch?
Es gibt genug Gründe zu hoffen, dass das immer noch gilt. In der Vergangenheit war die indische Antwort auf ähnliche Vorfälle viel aggressiver. Zwar gibt es Hinweise auf eine Verhärtung der militärischen Fronten an der indisch-pakistanischen Grenze, wo immer noch regelmäßig Scharmützel stattfinden. Aber diese Hinweise kamen aus Pakistan. Man sagt, wenn Indien nun die Grenztruppen verstärken würde, dann würde Pakistan auch aufrüsten. Aber wir haben bisher keine Drohung von Indien gehört, die eine solche Aktion rechtfertigen würde.
Das waren Einschätzungen des Economist-Korrespondenten in Südasien von James Astill. In der polnischen Industriestadt Posen beginnt heute eine Klimakonferenz der UNO. Das Kyoto-Protokoll läuft 2012 aus. Sein Nachfolgeabkommen soll vorbereitet werden. Heute, am ersten Tag, stand in Posen allerdings noch die weltweite Finanzkrise im Zentrum. Aus Warschau Thomas Rautenberg von der ARD.
Schon der erste Tag des Posener UN-Klimagipfels hat die Schwierigkeiten beim globalen Klimaschutz vor Augen geführt. Hehre Worte und politische Appelle gab es en gros. Hinsichtlich konkreter Vereinbarungen allerdings wird man die Hoffnungen in Posen wohl herunterschrauben müssen. Vor allem die weltweite Finanzkrise wirft einen langen Schatten auf die Klimaverhandlungen, sagte Polens Ministerpräsident Donald Tusk. Heute sind wir alle mit dieser Finanzkrise beschäftigt. Wir müssen aber wissen, dass es bereits Finanzkrisen gegeben hat und dass es sie auch wieder geben wird. Unser Bemühen um den Klimaschutz dagegen sollte eine größere Dimension haben. Deshalb appelliere ich, die Sorge um den Klimaschutz unabhängig von der derzeitigen Konjunkturlage zu sehen. Gipfelgastgeber Polen ist in keiner beneidenswerten Situation. Vor dem UNO-Gremium darf Polens Premier Donald Tusk zwar für den weltweiten Klimaschutz werben, innerhalb der Europäischen Union dagegen droht das Klimaschutzpaket gerade am Widerstand der Warschauer Regierung zu scheitern. Auffällig war an diesem Gipfelauftakt auch, dass ein Politiker die Verhandlungsszene beherrschte, obwohl er gar nicht ins polnische Posen gekommen war. Mit etwas flapsigen Worten kommentierte Brice Lalonde, Chefunterhändler der EU bei den Klimagesprächen, die ständige Anwesenheit des abwesenden Barack Obama. Okay, wir werden auf dieser Konferenz keine konkreten Beschlüsse bekommen, aber sagen wir mal so, wir halten den Amerikanern den Platz warm. Barack Obama als der neue Klimamessias, US-Chefunterhändler Harlan Watson hat so seine Zweifel. Der Hauptunterschied zwischen beiden Regierungen liegt vor allem im nationalen Vorgehen. Es wäre sehr ideologisch zu glauben, dass wir eine internationale Übereinkunft bekommen werden, ohne eine nationale Verständigung. Das wird nicht funktionieren, denn es gibt den Kongress, der eine Einigung beschließen muss. Barack Obama hatte kürzlich eine Verringerung des amerikanischen CO2-Ausstoßes bis zum Jahr 2020 auf das Niveau von 1990 in Aussicht gestellt. Bisherige US-Regierungen hatten solche Festlegungen stets vermieden.
Thomas Rautenberg. Auch in der Schweiz steht die Klimapolitik diese Woche zur Diskussion. Das Schweizer CO2-Gesetz läuft 2010 aus und muss erneuert werden. Der Bundesrat muss und wird nächstens einen Vorschlag präsentieren, vielleicht noch diese Woche. Bisher hatte in der Verwaltung Uneinigkeit darüber geherrscht, welchen Weg die Schweiz einschlagen soll. Priscilla Imboden erläutert.
Die neue Klimapolitik soll bald präsentiert werden, aber noch stehen zwei Varianten zur Diskussion. Auf der einen Seite jene des Bundesamtes für Umwelt. Es möchte den CO2-Ausstoß analog zur EU bis ins Jahr 2020 um 20% reduzieren. Dabei setzt es die Priorität auf Maßnahmen im Inland und plant eine Erhöhung der CO2-Abgabe auf 30 Rappen pro Liter Benzin, Diesel und Heizöl. Ein Teil dieses Geldes soll in die Gebäudesanierung fließen. Andrea Burkhardt, Chefin der Sektion Klima im Bundesamt für Umwelt, erklärt.
Wir sind gut beraten, die Inlandmaßnahmen auszuschöpfen. Es gibt viel Potenzial. das noch zu günstigen Kosten realisiert werden kann. Wir sind langfristig gefordert, auch unsere Infrastruktur umzubauen. Und wir haben auch ein Interesse daran, unsere Abhängigkeit von den fossilen Energien und insbesondere vom Öl zu reduzieren.
Etwas anders positioniert sich das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Es will den Akzent auf Klimaschutzmaßnahmen im Ausland setzen, das heißt konkret Projekte in Schwellenländern finanzieren. Das dort reduzierte CO2 kann in Form von sogenannten Emissionsrechten der Schweiz angerechnet werden. Marie-Therese Nickli, Chefin der Abteilung Umwelt- und Energiepolitik des SECO, erklärt:
Es ist ja so, dass wir in der Schweiz ein relativ kleines und teures Reduktionspotenzial haben. Auf der anderen Seite gibt es die industrialisierenden Entwicklungsländer und von diesen Ländern kommen ganz enorm starke und hohe Emissionen. Und diese Länder brauchen wirklich Technologien.
Auf diese Weise könne die Schweiz einen größeren Beitrag an den globalen Klimaschutz leisten. Das Wirtschaftsdepartement schlägt sogar vor, dass die Schweiz langfristig klimaneutral wird. Das heißt, dass sie ihren gesamten Treibhausgasausstoß im Ausland kompensiert. Zu heutigen Preisen für Emissionsrechte würde das pro Jahr rund 1 Milliarde Franken kosten. Das ist weniger, als die vom Bundesamt für Umwelt geplante höhere CO2-Abgabe zu Buche schlagen würde. Die Economy Suisse hatte sich deshalb für die Idee einer klimaneutralen Schweiz stark gemacht. Nun zeigt sich der Wirtschaftsdachverband aber skeptisch. Dossierverantwortlicher Urs Neff erklärt:
Wir haben vor allem dahinter die freiwilligen Maßnahmen der Wirtschaft gesehen, die heute schon bestehen, also alle diese Unternehmen, die heute schon ihre CO2-Emissionen kompensieren im In- und im Ausland, dass die das hineinbringen können.
Der Vorschlag der Economy Suisse lautet deshalb weiter wie bisher. Neue Instrumente seien nicht angesagt, erklärt der Verband. Dass griffigere Maßnahmen nötig sind, ist aber unbestritten. Die Schweiz hat jetzt schon Mühe, ihre internationalen Verpflichtungen im Klimaschutz zu erfüllen. Eigentlich hätte der Bundesrat seinen Vorschlag für das neue CO2-Gesetz bereits präsentieren sollen. Aber die Bereinigung zwischen den Departementen verschlingt viel Zeit. Voraussichtlich wird die Landesregierung 2 Varianten vorstellen. Damit wird es für die Schweiz an der UNO-Klimakonferenz diese Woche in Posen schwierig, eine klare Position zu vertreten.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Wahnsinnig Mitte, die CDU vor dem Wahljahr. Jetzt wissenschaftlich, Südafrika und die AIDS-Bekämpfung. Und das hat Methode, meint Martin Fritz zur endlosen Hin und Her in Nordkorea. Stuttgart. Hier treffen sich rund 1000 CDU-Delegierte zu ihrem Parteitag, mitten in der Wirtschaftskrise. Sie wollen sich für das kommende Wahljahr wappnen und als Kraft der mittleren Mitte profilieren. Garantien für diese Position in der Mitte soll Angela Merkel sein, die Bundeskanzlerin und CDU-Chefin. Keine andere Politikerin in Deutschland ist so populär wie sie. Doch vor dem großen Familientreffen ist sie unter Beschuss gekommen. Nicht zum ersten Mal. Und nicht zum ersten Mal war die Aufregung auch bald wieder vorbei. Aus Stuttgart, Ursula Hürzeler.
Angela Merkel kann stur sein und beharrlich, selbst gegenüber Parteifreunden. Besonders dann, wenn die sie unter Druck setzen. Das hat die CSU in Bayern in der Vergangenheit schon des Öfteren zu spüren bekommen. Und das gilt auch jetzt in der Krise. Ganz egal, ob die Kanzlerin öffentlich als Angela mutlos gescholten wird, als Madame Non oder misszögerlich. Sie hält auch vor Weihnachten nichts von Steuergeschenken. In ihrer Rede plädierte Angela Merkel heute für Besonnenheit statt blinden Aktionismus.
An einem Überbietungswettbewerb von immer neuen Vorschlägen, an einem sinnlosen Wettbewerb um Milliarden, daran beteiligen wir uns nicht. Der ist mit uns, der ist mit mir nicht zu machen, denn wir haben auch in solchen Zeiten Verantwortung vor dem Steuerzahler von heute und vor dem Steuerzahler in der Zukunft, liebe Freunde.
Niemand wisse, welche Rezepte in der jetzigen Lage am wirksamsten seien, sagte die CDU-Vorsitzende. Deshalb wolle sie zuerst abwarten, was das bereits beschlossene Konjunkturpaket samt Straßenbau und Kindergeld bei der Bevölkerung auslöse. Spätestens am 5. Januar aber werde Bilanz gezogen und, falls nötig, sei die Regierung ohnehin jederzeit bereit, tabulos und blitzschnell zu reagieren. Mit diesem Versprechen wollte die Kanzlerin zweifellos all jene beruhigen, die nach der Milliardenhilfe für die Banken nun auch für die Normalbürger dringend eine Entlastung fordern. Doch die Botschaft kam bei der Basis nur teilweise an.
Ja, man muss ganz einfach die Realität in dieser Republik sehen. Und die ist die de facto, dass die privaten Haushalte belastet sind bis über die Halskante. Und deshalb muss da eine Korrektur kommen, und zwar schnell, nicht nach den Wahlen.
Also ich denke vor allen Dingen an die breite Masse soll es gehen. Dass wir also alle mehr Geld in der Tasche haben zum Investieren oder auch für den Konsum zu fördern.
Wissen Sie, er hat ganz gut gesprochen. Man sollte Königin, Königin sein lassen. Was soll sie mit Steuersenkung? Das ist eine Frage, die sich da gar nicht stellt.
Unterstützung für ihre Absage an kurzfristige Steuererleichterungen bekam Angela Merkel übrigens ausgerechnet von Friedrich Merz, dem christlich-demokratischen Gralshüter der liberalen Wirtschaftslehre. Er, der die CDU-Vorsitzende in der Vergangenheit öfters hart kritisiert hatte, sagte heute:
Für Steuergeschenke und kurzfristige umfassende Steuersenkungen stehen die Spielräume in den öffentlichen Haushalten nicht zur Verfügung. Das geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und alles andere, und sei es noch so gut begründet, ist zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Lage der öffentlichen Haushalte nicht realisierbar.
Und so endete am Schluss der Debatte alles genauso wie von der umsichtigen Parteitagsregie geplant. Die CDU demonstrierte Geschlossenheit. Sie will nicht mehr sofort, sondern erst später richtige Steuererleichterungen. Und sie ist stolz auf ihre erfolgreiche Chefin. Angela Merkel wurde mit knapp 95% der Stimmen in ihrem Amt bestätigt. Das sind 2% mehr als beim letzten Mal. Entsprechend groß ihre Freude.
Liebe Freunde, ich nehme die Wahl an, bedanke mich für das Vertrauen und verspreche, meinen ganzen Einsatz zu geben, damit wir gemeinsam nächstes Jahr erfolgreich sind. Herzlichen Dank.
Nun kann das Superwahljahr samt der Bundestagswahl also kommen. 2009 wird es schlimm werden, hat Angela Merkel heute einmal mehr prophezeit. Aber das galt für die Wirtschaft, denn zumindest für sie selbst läuft es blendend.
In ganz Südafrika läuteten heute die Kirchenglocken. Arbeiter legten ihre Werkzeuge nieder. Der Verkehr und selbst Gerichtsverfahren wurden unterbrochen, 15 Minuten lang. So, nämlich besonnen, beging die Bevölkerung den heutigen Welt-AIDS-Tag. Für viele war es aber auch ein Freudentag. Ab sofort nämlich wird AIDS in Südafrika nicht mehr mit Knoblauch und Zitronen bekämpft, sondern wie andernorts mit Medikamenten. Kurswechsel am Kap, der Beitrag von ARD-Korrespondent Klaus Stecker.
Bei der zentralen Veranstaltung in der Provinz KwaZulu-Natal, wo jeder dritte Erwachsene mit dem tödlichen Virus infiziert ist, zündeten Aktivisten, Künstler und Politiker ein mit roten AIDS-Schleifen geschmücktes, symbolisches Lebenslicht an. Aber als sollte es ein Warnzeichen sein, blies der Wind das Licht mehrfach aus. Mit Feuerzeugen versuchten die Anwesenden auf der Bühne, die Kerze immer wieder anzuzünden. Anders als ihre Vorgängerin Mantu Tshabalala Msimang, die den Spitznamen Mrs. Rote Beete trug, streifte sich die neue Gesundheitsministerin Barbara Hogan solidarisch ein AIDS-T-Shirt über. In ihrer Rede gab sie sich kämpferisch wie auch zerknirscht.
Our families, communities and government together with our leaders of civil society.
Unsere Familien, Gemeinden und die Regierung werden von nun an gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, mit den Glaubensgemeinschaften, mit den Parteien, Gewerkschaften und der Wirtschaft zusammenarbeiten, um künftigen Generationen das Leben zu retten. Das ist eine Verpflichtung, die wir einhalten können und müssen. Wir bedauern Trauer und Leid, das alle und überall durchlebt haben. Wir trauern um jeden, dessen Leben wir nicht retten konnten.
We mourn those whose lives we have not saved.
Das sind neue Töne in Südafrika, die den Infizierten, vor allem aber den AIDS-Aktivisten guttun, die es bisher gewohnt waren, gegen den Widerstand der Regierung zu arbeiten. Jahrelang hat der Ex-Präsident Thabo Mbeki den Zusammenhang von HIV und AIDS in Frage gestellt und seine Gesundheitsministerin Tshabalala Msimang verlegte sich auf das Warnen vor Nebenwirkungen von AIDS-Medikamenten und Vorsorgeempfehlungen durch rote Beete, Knoblauch, Olivenöl und Zitrone. 300.000 Tode in Südafrika, so die AIDS-Organisation TAC, hätten bei einer konsequenten Behandlungsstrategie verhindert werden können. Die neue Regierung hat nun, zumindest verbal, einen Kurswechsel vollzogen. So soll eine flächendeckende Verteilung der lebensverlängernden antiretroviralen Medikamente gewährleistet werden. Noch mehr Hoffnungszeichen gab es zum Welt-AIDS-Tag. Das angesehene staatliche Wissenschafts- und Industrieforschungsinstitut CSIR meldete ein Patent zur Billigherstellung der ARV-Präparate an. Zudem ließ der Nationale Medizinische Rat in Koordination mit dem Nationalen Gesundheitsinstitut der USA Patientenversuche mit einem immunstärkenden Pflanzenpräparat zu. In ersten Tests hatte der Extrakt aus der rotblühenden Sutherlandia, die hier auch Kankerbusch oder Unwele heißt, nachweislich den vollen Ausbruch von AIDS zurückgedrängt.
Klaus Stecker von der ARD. Wir kommen zum Dossier Korea. Die sogenannte Sonnenscheinpolitik der Entspannung innerhalb des geteilten Landes scheint von einem Sonnenuntergang gefolgt zu werden. Es fahren jetzt keine Züge mehr zwischen Süd- und Nordkorea. Der Zugang in die nordkoreanische Stadt Kaesong, wo bisher 30.000 Menschen für südkoreanische Firmen gearbeitet haben, ist massiv reduziert worden. Der Touristenstrom von Süd nach Nord ist wieder total versiegt. Nordkorea hat dem Süden sozusagen die Tür zugeschlagen. Meine Frage an den Korea-Kenner Martin Fritz. Weshalb?
Ich würde es eine Politik der kalkulierten Fußtritte nennen. Südkorea hat seit Anfang des Jahres einen neuen konservativen Präsidenten namens Lee Jung-bak. Er hat den Spitznamen der Bulldozer und er hat diese Sonnenscheinpolitik in Frage gestellt. Er sagt, Südkorea hat Nordkorea immer alles gegeben, was es wollte. Trotzdem hat Nordkorea eine Atombombe getestet. Leistungen soll es daher nur noch für Gegenleistungen geben. Und das schmeckt Nordkorea natürlich nicht, denn vorher konnte man immer die Hand aufhalten und abkassieren, ohne dafür einen Preis zu bezahlen. Wenn jetzt also keine südkoreanischen Touristen mehr nach Nordkorea kommen dürfen, keine Güterzüge mehr fahren, wenn keine Familienzusammenführungen mehr stattfinden, dann muss Lee sich für seine harte Linie in Südkorea rechtfertigen. Er kommt unter Druck.
Kann Nordkorea es sich denn leisten, auf, wenn auch reduzierte, südkoreanische Hilfe zu verzichten? Dieses Land, von dem wir immer hören, es sei vollkommen ausgehungert, habe keine eigenen Mittel.
Ja, das war lange Zeit das größte Problem von Nordkorea und hat es auch immer wieder politisch dann zum flexiblen Handeln gezwungen. Aber dieser Mangel hat sich zuletzt entspannt. Also es gibt chinesische Quellen, danach erwartet Nordkorea dieses Jahr einen Anstieg der Nahrungsmittelproduktion um 17%. Seit 8 Monaten in Folge sollen Bauern und Stadtbewohner ihre Reis- und Getreiderationen bekommen haben. Gleichzeitig läuft offenbar auch das chinesische Hilfsprogramm für Nordkorea weiter. Das scheint Nordkorea sehr selbstbewusst zu machen und das zeigt man dem Süden eben jetzt deutlich.
Dennoch, Kim Jong-il, der geliebte Führer im Norden, war ein Stück weit auch stolz auf diese Wende, auf diese Sonnenscheinpolitik. Ist er heute anderer Meinung oder ist er einfach nicht mehr an Bord? Ist er zu krank? Weiß man das?
Ja, wir wissen im Moment nicht, wie es Kim Jong-il geht. Seit Monaten wird ja über ein, sogar 2 Schlaganfälle gemunkelt. Er soll eine Gehirnoperation gehabt haben. Aber ich würde schon sagen, dass diese neue Politik gegenüber Südkorea seine typische Handschrift trägt. Also Kim hat immer den Süden gelockt, hat gesagt, gebt mir Geld, Düngemittel, Reis, dann kommen wir dem Frieden auf der Halbinsel näher. Hauptsache, ihr macht mit den Amerikanern Schluss. Jetzt spielt der Süden dieses Spiel nicht mehr mit und Kim versucht, so sieht es jedenfalls aus, den Süden genau darin noch zu übertreffen. Also diese Industrieanlage von Kaesong, die hat ihm ja immerhin rund 100 Millionen Dollar Devisen jährlich eingebracht. Dort arbeiten etwa 33.000 Nordkoreaner in 90 Fabriken zu Hungerlöhnen. Die werden aber in Dollar bezahlt und diese Dollar gehen direkt an das Kim-Regime und nicht an die Arbeiter. Und wenn man jetzt dieses Prestigeprojekt den Südkoreanern einfach um die Ohren haut, dann zeigt Kim im Prinzip, dass er auf dieses Geld pfeift und am längeren Hebel sitzt.
Welche Konsequenzen haben denn all diese Spiele und Spielchen, wenn ich das mal so interpretieren darf, auf die Sechsergespräche, die eigentlich ja dazu geführt haben, dass dieses Atomprogramm abgebaut wird?
Also grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung nach der Beobachtung von Nordkorea jetzt über fast 8 Jahre, dass Nordkorea diese Atombombe nicht aufgeben will. Die Militärs können auf diese Waffe nicht verzichten, weil sie macht aus dem Winzling Nordkorea einen politischen Riesen. Aber ich denke schon, dass grundsätzlich Nordkorea weiter zu einem Atomgeschäft bereit ist und vor allen Dingen auf den neuen Präsidenten Obama blickt. Aber Obama soll dafür einen höheren Preis bezahlen als Bush und deswegen müssen wir damit rechnen, dass Nordkorea in nächster Zeit vermehrt die Aufmerksamkeit von Obama für sich und seine Probleme erzeugen wird. Diese Grenzschließung heute ist der erste solche Paukenschlag. Zuvor hatte Nordkorea sich ja schon geweigert, Bodenproben seiner Atomanlage zu erlauben, obwohl man dies den USA versprochen hatte. Also ich denke, es wird noch einige Hin und Hers geben, bis Nordkorea nachgibt. Und der große Traum von Nordkorea und vor allen Dingen von Kim Jong-il ist es immer gewesen, einmal einen US-Präsidenten in Pyongyang zu empfangen. Und der erste Schritt dazu wäre ein Besuch der neuen Außenministerin Hillary Clinton in Pyongyang, weil man mit Bill Clinton Ende der 90er Jahre sehr gute politische Geschäfte gemacht hat. Und deswegen erwartet man in Nordkorea, dass man mit Hillary Clinton auch gut ins Geschäft kommen könnte.
Nun ist es aber eines, die Frau Clinton begrüßen zu können in Pyongyang. Und es ist etwas völlig anderes, ob man weiterhin eine Atombombe haben, eine Atommacht sein will. Wenn man von Letzterem ausgeht, und das tun sie ja, dann muss man ja davon ausgehen, dass sich nichts an diesem ewigen Hin und Her ändern wird, bis es Kim Jong-il nicht mehr gibt.
Ich fürchte, wir müssen uns darauf einstellen, dass dieses Pokerspiel, was Nordkorea spielt, immer so weitergehen wird, weil einfach, es handelt sich um ein winziges Land, ohne jede Bodenschätze, ohne jede wirtschaftliche Bedeutung. Sein wichtigstes Kapital ist, dass es zwischen Südkorea und China liegt und die Chinesen nicht wollen, dass einmal amerikanische Truppen an der chinesischen Grenze stehen. Und deshalb pokert Nordkorea immer darauf, dass China es nicht fallen lässt und weiter unterstützt. Gleichzeitig wollen die Militärs natürlich den Süden weiter abschrecken, dafür brauchen sie die Atombombe. Deshalb gibt es im Prinzip zwei Lösungen für die Militärs. Das eine ist so eine Art indische Lösung, dass die Amerikaner akzeptieren, dass Nordkorea eine Atombombe besitzt. Oder die zweite Lösung, dass man einfach ein falsches Spiel spielt und so tut, als ob man alle Atombomben aufgegeben hätte oder sein Spaltmaterial aufgegeben hätte, aber in Wirklichkeit weiterhin etwas für sich zurückbehält.
Sie haben die Rolle von China angesprochen. Wie lange macht China denn da noch mit und weshalb? Ist es immer noch die Angst davor, dass dieses eigentlich ja winzige südliche Nachbarland irgendwie implodieren könnte?
Ja, auf jeden Fall. Also Implosion des nordkoreanischen Regimes nach etwa dem Tod von Kim Jong-il würde zum Beispiel bedeuten, dass es zu einer großen Flüchtlingswelle aus Nordkorea nach China hineinkommt. Auf der anderen Seite des Yalu-Flusses, dort leben sehr viele koreanischstämmige Chinesen, die sehr gute Beziehungen haben zu den Koreanern in Nordkorea. Dort würde es eine Flüchtlingswelle geben, das will man nicht. Und der zweite Grund ist, dass man befürchten muss, dass bei einer Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea die Amerikaner dort eine wichtige Rolle spielen und womöglich Truppen auf der koreanischen Halbinsel stationiert bleiben. Und das wäre dann der einzige Fall, wo amerikanische Truppen direkt an der chinesischen Grenze stehen würden. Das ist ein Albtraum für die chinesische Führung, den es auf jeden Fall zu verhindern gilt. Und deswegen pumpt man sehr viel Geld nach Nordkorea und ist auch bereit, politische Unterstützung für dieses Terrorregime zu leisten.
Martin Fritz in Tokio über die neue, alte Politik Nordkoreas gegenüber dem Süden. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Veronika Mayer, Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.